Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu diesem Weltwoche Daily Livestream der Superlative vor den wohlverdienten Weihnachtsferien. Das mediale Riesenereignis, auf das wir alle hingefiebert haben. Wir haben schon die Nächte gezählt, die Abende, wie oft wir noch schlafen müssen, bis diese Sendung endlich stattfinden kann. Nein, Spaß beiseite. Wir haben uns gefreut, aber wir wollen es natürlich nicht übertreiben hier im Studio der reinen Vernunft, im Hauptquartier der Meinungsvielfalt. Bevor ich ganz wichtige Informationen weitergebe, die wichtigste. Unsere Sendung wird unterstützt durch einen Sponsor, und zwar einen Sponsor, der den Weltwoche-Abonnenten, ich hoffe, Sie sind alle oder Sie tragen sich mit dem Gedanken, einer oder eine zu werden, wohlbekannt, unseren Abonnenten. Es handelt sich um die Firma BB Wertmetall. Ein glänzendes Dankeschön unseren Partnern, die ziemlich von Anbeginn hier bei dieser Sendung dabei sind mit ihrer hochinnovativen Silberanlage S-Deposito. Ich habe darüber auch schon einige Live-Reads gemacht und Sie können da investieren, Sie können sich informieren. Und ja, informieren Sie sich unter silber-deposito.ch, silber-deposito.ch. Ganz wichtig und vielen herzlichen Dank an unsere Partner der Firma BB Wertmetall. Dann eine zweite dringliche Durchsage, das ist die neue Ausgabe der Weltwoche, die morgen erscheint, beziehungsweise morgen in Ihrem Briefkasten liegt, wenn Sie, was ich hoffe, Abonnent sind, mit diesen drei Frauen auf dem Titelbild und der Titelzeile, die natürlich mich in Teufels Küche bringen wird. Es ist klar, es werden Gegenstände geworfen werden. Ich werde da selbstverständlich ja, mich einmal wieder um Kopf und Kragen geschrieben haben, aber ich berichte einfach, was ich ehrlich in Afghanistan erlebt habe. Zitat: Die Taliban kämpfen für die Frauen. Achtung, dieser Artikel ist geeignet, Ihre Vorurteile zu erschüttern. Lesen auf eigene Gefahr. Wir beschäftigen uns aber in der morgigen Ausgabe noch mit vielen anderen Dingen. Unrechtsstaat Schweiz im Zusammenhang mit dem EU-Dossier. Man schließt Verträge ab und sagt von Seiten des Bundesrats, man wolle die gar nicht einhalten. Und ein Artikel, der mich sehr beeindruckt, von Peter Sewald, dem Bestsellerautor: Lang lebe die Sterblichkeit. Longevity ist ein Schwindel. Aber jetzt genug der Ankündigungen, genug der Hinweise und Werbungen und Verdankungen. Wir kommen zu unserem ersten Teilnehmer in Klosters, dem wunderschönen Klosters im Bündnerland, im Prättigau, einer der edelsten Ausflugsorte unseres Landes. Ich begrüße ganz herzlich den Peter in der Sendung, bedanke mich auch schon für die Geduld, die etwas längere Einführung. Lieber Peter, herzlich willkommen. Was ist Ihr Thema in Klosters?
Hallo, lieber Roger Köppel. Ich darf sagen, dass Klosters noch schöner geworden ist. Seit rund einem Jahr ist Tempo 30 eingeführt worden, innerorts in ganz Klosters. Und ich weiß, dass bei den Weltwoche-Hörern und Hörerinnen ich mich jetzt wohl in Teufelsküche setze, weil ich bin ein Befürworter von Tempo 30 und zwar ein Bekennender. Man merkt jetzt in Klosters, dass es eingeführt worden ist, dass viel mehr Ruhe ist, weniger Emissionen, die Verkehrssicherheit ist sicher so gestiegen wie in allen anderen Ortschaften, weil einfach, wenn das Tempo runter ist, die Sicherheit für die Wohnbevölkerung natürlich größer ist. Das ist gegeben. Jetzt hat kürzlich, und das ist meine Frage, in der Weltwoche ist ein Artikel erschienen und da hat man dann von einem Tempo 30 Irrsinn geschrieben. Und das ist ja aus der Situation gekommen, dass ja der Kanton Zürich Tempo 50 will innerorts auf den Hauptachsen, natürlich nicht in den Quartieren. Und das ist vielleicht auch für unsere deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt interessant, dass selbst der Bundesrat, also Bundesrat Rösti, sich stark macht für Tempo 50 innerorts auf Hauptachsen. Und ich kann das mit dem Hintergrund, zum Beispiel vom Beispiel Helsinki,
Also
der
Tempo 50, nicht Tempo 30.
Tempo 50,
Tempo.
Entschuldigung.
Ja, nein, Sie
Und
haben gesagt Tempo 50.
genau.
Ja.
Und in Helsinki hat man ja zum Beispiel Tempo 30 eingeführt und seit dieser Einführung hat es keinen einzigen Verkehrstoten mehr gegeben. Also es ist schon eine ganz, ganz ernste Geschichte, finde ich. Macht man 30 oder 50? Und das ist einfach meine Frage an die Weltwoche, weshalb diese doch eher kritische Haltung zu Tempo 30 innerorts und weshalb gibt es auch so eine Links-Rechts-Diskussion in dieser Frage? Ich meine, hier geht es wirklich nur um Vernunft. Ich selber bin ein ziemlich bekennender Motorfan. Ich bin viel mit dem Auto unterwegs. Ich fahre sehr, sehr gerne Auto. Ich bin also nicht die grüne Socke, wie man mich dann genannt hat, weil ich in der Weltwoche einen Kommentar geschrieben habe. Das ist meine Frage.
Vielen Dank, Peter. Das ist auch interessant. Als Sie jetzt so berichtet haben, ist mir gerade der Gedanke durch den Kopf gegangen, wir müssten jetzt eigentlich das fulminante Plädoyer für Tempo 30 einmal abdrucken, weil Sie haben natürlich recht. Wir sind hier etwas in dem Spital krank. Natürlich, wir sind etwas Zürich-Rot-Grün-Geschädigte. Und wir sehen natürlich in jeder Tempoverlangsamung sehen wir schon das Gorgonenhaupt der grünen Bevormundungs- und Erziehungsdiktatur in Zürichs Quartieren und in Zürichs Straßen und etwas diese überschießende Haltung. Ich meine, man muss ja auch hinzufügen, ich kenne keinen Schweizer, der gegen die Umwelt wäre. Wir sind ja eigentlich alles Natural-born-Umweltschützer, weil uns natürlich unser Land, auch die ganze Verbindung, diese Symbiose zwischen Natur und Stadt und Land und Naherholungsgebieten, das liegt uns am Herzen. Darum sieht ja auch die Schweiz trotz allem immer noch schön aus. Vielleicht nicht mehr ganz so schön wie vor einigen Jahrzehnten, aber doch noch sehr schön, weil wir eben ein großes Umweltbewusstsein haben. Und ich sage Ihnen einfach jetzt vielleicht etwas aus meiner Optik heraus. Wenn ich in Zürich, zum Beispiel aus dem Kanton Bern, Kanton Aargau, einfahre, dann ist auf der ganz großen Einfahrtsstraße an der Hardturmstraße, das ein breiter, ausladender Boulevard ist, da wurde Tempo 30 eingeführt mit auch Verkehrsschikanen. Und das empfinde ich dann als einen doch massiven, brechstangenartigen Eingriff in ein anderes Grundrecht, nämlich auf das Grundrecht auf Mobilität. Das ist für mich sozusagen der vielleicht etwas emotionale Hintergrund dieser Berichte. Aber Sie haben recht, dass Sie das kritisieren. Vielleicht auch eine zum Teil etwas überschießende Anti-Grünen- oder Grünen-Politikhaltung, die es immer wieder geben mag. Da sind wir dann auch etwas im Mainstream, weil momentan kritisieren eigentlich alle die Grünen. Und man müsste eigentlich Weltwoche-like jetzt hier auch wieder mal ein bisschen Gegensteuer geben und sagen, Entschuldigung, gibt ja auch einen Grund, dass es die Grünen gibt, sonst wären die ja gar nicht gewählt worden. Jetzt zu Klosters, auch zu einigen Gegenden in Zürich. Ich meine, Tempo 30, ich bin kein religiöser Gegner. Ich sage in Quartierstraßen, wo Kinder rauskommen, wo die Reaktionsgeschwindigkeit des Autofahrers überhaupt nicht mehr gegeben ist, weil es eben auch dicht belebt ist. Da kann ich das sehr, sehr wohl nachvollziehen. Wo ich allerdings das Gefühl habe oder das Gefühl haben könnte, es entsteht eine ideologische Zwängerei, wo es dann eben um anderes geht als um diese von Ihnen dargestellten sehr lobenswerten Motive. Da glaube ich, muss man kritisch einhaken. Was Zürich angeht, vielleicht noch ein Gedanke, der bei uns eine Rolle spielt, einfach um Ihnen zu erklären, nicht jetzt um zu rechtfertigen, aber zu erklären, dass man vielleicht hier auch etwas die Stimmen der Gewerbler reinbringt, die sagen, ja, wenn überall Tempo 30 wäre in der Stadt Zürich, wenn zum Beispiel die Lastwagen am Morgen reinkommen und müssen da quasi zwangsverlangsamt werden, hat das auch Produktivitätseinbußen und so weiter. Man hat hier die Zürcher Stadtbehörden im Verdacht, dass sie gewissermaßen Zürich zu einer, ja, verkehrsberuhigten, zwangsberuhigten, rot-grünen Freiluft-WG umgestalten wollen. Ohne Rücksicht auf Gewerbe, ohne Rücksicht auf die, die auch angewiesen sind, quasi ein Kreuzzug gegen das Auto. Wenn das falsch wäre, wenn dieser Eindruck falsch ist, dann darf er natürlich so nicht stehen bleiben mit Blick auf die Stadt Zürich. Wenn ich an Klosters denke, kenne ich natürlich sehr, sehr gut. Dann, meine, ich kenne jetzt die Diskussion nicht, die Sie geführt haben in der Gemeinde, wie man das diskutiert hat. Von außen betrachtet würde ich meinen, Klosters ist natürlich ein Ort, der sehr viel Wert darauf legt, dass es eine ruhige Umgebung ist, nicht ein hektischer Wintersportort. Es gibt Umfahrungsstraßen Richtung Davos, Brücken gebaut, der Verkehr geht nicht mehr durch Klosters alleine und dass man diese sozusagen allgemeine Entlastung auch zum Anlass nimmt, Tempo 30 zu bringen, kann ich mir gut vorstellen, dass das ein harmonisches Bild ergibt. Aber lange Rede, verpackt, verdichteter Sinn, wir sollten in der Weltwoche einmal in Ihrem Sinn ein Plädoyer für Tempo 30 bringen, ein aufgeklärtes Plädoyer, das fehlt einfach, da haben Sie völlig zu Recht den Finger auf die Wunde gelegt. Also, merci vielmal, lieber Peter, für Ihre Intervention. Und ich blende gleich weiter. Wir kommen von Klosters, das wirklich ein sehr, sehr schöner Ort ist. Vielleicht noch eine letzte ganz kurze Frage an Sie. Was ist für Sie das Schönste, das Beste an Klosters? Was ist die entscheidende Qualität von Klosters?
Also das Schönste ist, dass wir eine Tochter hier haben mit der Familie. Das ist einfach ganz persönlich. Aber ein Kloster ist an sich die Gastfreundschaft, die wunderbare Berglandschaft und einfach die, jetzt mache ich Werbung für die Schweiz, die Qualität der Pisten, die ganze Gastfreundschaft in den Bergen ist einmalig.
Ja, es gibt ganz tolle, tolle Restaurants dort. Cesa Grischuna, dann natürlich kann ich mich gut erinnern, dann da mit neuen Besitzern jetzt, neuen Betreibern. Dann, ja, wie hieß das berühmte Haus mit der Frau, der Ruth Guller, dieser legendären, charismatischen.
Ja, das kenne ich jetzt
Ja,
nicht.
das wäre ein bisschen weiter,
Ja.
da in Klostersplatz. Jetzt
Ja.
werden mich alle meine Klosters. Aber ich bin hier etwas nervös, wenn ich jetzt über Kloster spreche.
Ja.
Da ist mein Kurzzeit- oder Mittelfristgedächtnis ausgeschaltet. Also, Peter, wir wünschen Ihnen eine schöne, verkehrsruhige Adventszeit ohne Unfälle und ohne
Vielen Dank,
Risiko auf
ja.
den Straßen. Alles Gute, schöne Weihnachten. Danke vielmals. Jetzt kommen wir nach Aachen. Elano. Das ist auch
Hallo.
interessant. Aachen ist natürlich eine Stadt, gewaltig, natürlich mit unglaublicher Geschichte. Das anerkennen wir auch aus der Schweiz und freut mich natürlich, einen Aachener hier im Studio zu haben. Freut mich. Auch Ihnen schon mal alles Gute zur Adventszeit. Und was ist Ihr Thema?
Ja, mein Thema ist auch ein bisschen ansetzen, dann das, was Sie immer wieder proklamieren, auch. Vielleicht die Möglichkeiten zu erkunden, wie man die Demokratie ein wenig verbessern kann. Denn im Moment ist sie gerade in der Bundesrepublik wohl nicht im besten Zustand. Und ich habe in einem meiner letzten Bücher einen Vorschlag gemacht, den Politikerberuf zu einem Ausbildungsberuf zu machen. Überall, wenn man für Verantwortung für andere Menschen hat, braucht man eine Qualifikation, eine Ausbildung. Ich finde es eigentlich unerträglich, dass es für Politiker nicht so ist. Was halten Sie von dem Vorschlag?
Also ich würde mal sagen, die beste Ausbildung für einen Politiker ist ein Leben, in dem man Verantwortung übernehmen muss oder übernommen hat. Und ich
Ja.
habe für mich immer so ein einfaches Modell zurechtgelegt. Ich habe gesagt, wenn man als Mensch für sich selber die Verantwortung übernehmen kann, also ich kann sozusagen meinen eigenen Lebensunterhalt bestreiten, ich bin in der Lage, selbstständig aufzustehen am Morgen, ich schlafe nicht immer aus, sondern ich gehe einer geregelten Tätigkeit nach und werde gebraucht und kann das auch zur Auftragserfüllung in dem Sinn bringen, dann habe ich schon mal eine Stufe erreicht. Dann ist das Zweite, dann kommt die Familie. Sagen wir, gut, ich habe jetzt noch eine Familie. Kann ich das? Geht das mit meiner Frau zusammen? Können wir Familie auch stemmen? Auch Kinder, wenn Kinder kommen und so weiter. Haben wir das auch im Griff? Und können wir das im Grunde ohne fremde
Ja, das
Hilfe?
sind ja im Prinzip so menschliche
Naja. Aber
Qualifikationen,
warte,
das ist genauso.
ich komme
Ja.
gleich, komme gleich. Also dann die Familie habe ich im Griff, dann kann ich sagen, okay, jetzt habe ich noch ein Unternehmen, ich bin Unternehmer, ich kann also
Ja.
auch die Verantwortung für andere übernehmen. Und wenn ich das alles mehr oder weniger geschafft habe, dann kann ich mir überlegen, ob ich meine Zeit noch für die Politik einsetze oder aber, wenn ich eine große Erfahrung habe, dass ich in die Politik dann einsteige. In Deutschland haben sie ein Politikersystem. Und das große Problem ist einfach, aber ich nehme an, das sprechen Sie Ihrem Buch auch an, dass einfach Leute mehr oder weniger direkt von der Schulbank in die Politik hineinkommen, in diese Parlamente. Und das finde ich nicht gut, weil dann haben sie so eine abgekapselte Klasse. Was ist denn Ihre Meinung? Was heißt denn eine Ausbildung zum Politiker? Was müsste man denen dann beibringen?
Also vielleicht zwei Sachen dazu zu sagen, wenn es möglich ist. Einmal, man müsste überlegen, welche Leute hätte man dann gerne, dass sie eine Ausbildung haben. Also für mich sind es vor allen Dingen Minister, Staatssekretäre, vielleicht auch die Leute, die über die Landeslisten bei uns im Bundestag kommen.
Und die Frage ist natürlich, welche Form sollte die ausbilden, wie sollte die ungefähr aussehen? Da habe ich natürlich jetzt kein ausgearbeitetes Programm, aber ungefähr denke ich, dass es so etwas geben müsste wie ein Grundstudium, nationale Geschichte, Geopolitik, Organisationslehre und dass man danach vielleicht ein Jahr sich spezialisiert in ökonomische, finanzielle, soziale oder in andere Bereiche und das auch mit einem Praktikum macht, weil wir haben doch ein Problem mit der Inkompetenz von Politikern. Und wenn man fragt, wie können wir das beheben, darauf zu vertrauen, dass nur die guten Leute dann wirklich in die Politik gehen, ich glaube, das bestätigt die Gegenwart jedenfalls in Deutschland nicht. Wenn man sieht, welche Leute dort in Bereiche arbeiten, wo sie eigentlich überhaupt keine Ahnung von hatten, wo sie nicht darauf vorbereitet sind, wo sie nicht für ausgebildet sind. Also ich glaube, dass man so eine Ausbildung machen könnte, also mit einem Eingangs vielleicht Qualifikation, einen ausgebildeten Beruf oder eine Schulbildung und dann geht man in die Ausbildung für den Politiker. Ich sehe nicht, was da wirklich gegenspricht, aber man müsste
ich finde das interessant. Das hat natürlich große auch Kostenfolgen. Man muss diese Lehrgänge dann anbieten. Die Leute müssen sie auch machen. Ich habe damals, als ich gewählt wurde zum Nationalrat in der Schweiz vor 10 Jahren, hat tatsächlich die ETH Zürich, ein früherer Chefdiplomat, Staatssekretär und Unterhändler, der Michael Ambühl, der hat tatsächlich für angehende Parlamentarier einen Kurs, aber das war so eine relativ kurze Veranstaltung an 2 oder 3 Tagen. Und da sind ein paar wesentliche Dinge einem erzählt worden, die man durchaus hat brauchen können. Ich weiß jetzt nicht, wie das weitergegangen ist. Ganz grundsätzlich, jetzt aus Schweizer Sicht, sage ich, was ist eigentlich das Ideal oder war früher oder war vielleicht auch mein Ideal eines Schweizer Politikers oder einer Politikerin? Das ist eine Person, die in ihrem Leben, was auch immer gemacht hat, muss nicht studiert haben, eine Tätigkeit gemacht, eine glaubwürdige Persönlichkeit, die sich einsetzt, die sich nicht primär für die eigene Karriere einsetzt, sondern fürs Land. Und ich glaube, ich würde fast noch mehr als auf eine Politikerausbildung würde ich anmahnen, dass man den Leuten sagt, hey Freunde, ihr müsst zum Beispiel euch sehr genau überlegen, wen wählt ihr denn eigentlich in diese Politik? Und hier sehe ich natürlich in Deutschland ein Riesenproblem. Wenn mir meine deutschen Kollegen zeigen, wie du in Deutschland auf einem Wahlzettel, da kannst du ja nur irgendein Kreuzchen machen. Also das sind ja ganz beschränkte Einflussmöglichkeiten. Sie können der Politik gar nicht richtig in die Speiche greifen. Ja. Und ich würde, bevor ich jetzt eine Politikerausbildung mache, würde ich in Deutschland ansetzen, so, sie müssen die Volksrechte stärken. Der Souverän muss auch gefordert werden. Er muss mehr zu sagen haben, aber natürlich, er muss dann auch, meine, wer hat diese Leute gewählt, die ihnen nicht gefallen? Das sind natürlich die deutschen Wähler und die haben halt diese Listen eingeworfen und diese
Kürzchen gemacht.
Die Verantwortung liegt beim Bürger.
Die Bürger erwarten ja, dass die Politiker die Qualifikation haben. Aber das ist überhaupt nicht gewährleistet. Wenn sie dasselbe System, was relativ eine gewisse Beliebigkeit hat, auf Ärzte oder Lehrer beziehen, dann merken die sofort, das geht nicht. Die müssen eine Ausbildung haben. Ja. Und vielleicht sollte man einfach mal darüber nachdenken, ob es nicht doch sinnvoll ist, auch zu organisieren wäre.
Ja, also ich finde den Gedanken interessant, sage allerdings auch beruhigend, zum Glück sind ja Politiker nicht so wichtig wie Ärzte. Oder auch wie Lehrerinnen zum Beispiel oder andere Berufe. Weil die sind, aber das ist jetzt meine Schweizer Sicht. Ja. Ich denke einfach, das Wichtigste ist, dass man mehr Mitsprache, mehr Macht hat bei der Auswahl. Und es gibt ja schon jetzt auch in deutschen Politik, bei der deutschen Parteienlandschaft Gegenbewegungen, wo man sieht, dass jetzt auch plötzlich wieder Politiker oder Leute sich für diese politischen Ämter bewerben, von denen man annimmt, sie haben zumindest eine gewisse Lebenserfahrung, eine Berufserfahrung und sind nicht einfach sozusagen direkt aus der Geburtsabteilung Schulbank in die Parlamente. Aber ich finde Ihren Vorschlag interessant, also danke vielmals für das
Anbringen. Ja, vielleicht müsste man da noch mehr ausdiskutieren.
Einfach. Ja klar, das wäre natürlich ein großes Thema. Wir bleiben dran, konnten es nur kurz anschneiden. Vielen herzlichen Dank.
Ich bedanke mich auch und schön, Sie zu sehen.
Tschüss, ja danke und merci für Ihr Interesse an unserer Sendung. Jetzt nach Gießen zu Gerhard. Gerhard in Gießen. Ja. Schön, dass Sie da sind.
Ja, also meine Frage war, Und zwar ist mir gestern, nachdem ich mit Herrn Zeller gesprochen hatte, nochmal eingefallen, wo ich das gehört habe bei Ihnen. Und zwar ging es um Charlie Kirk damals. Und Sie hatten angesprochen das Religionsverständnis an einer Stelle, dass Sie das nicht haben, was in Amerika ist. Und ich nehme jetzt mal an, dass Sie auch Protestant sind. Und da hätte ich Sie
Richtig.
gern, und da hätte ich Sie gern mal gefragt, was Ihr Religionsverständnis ist. Also was jetzt der Unterschied ist zwischen dem, was Sie gesagt haben über die USA und Ihres.
Ja, okay, also ich würde nicht, vielen Dank, eine interessante Frage. Ich würde natürlich nicht verallgemeinern auf die ganze USA, da gibt es natürlich
Das ist
verschiedene
schon klar.
Strömungen. Ich habe bei Charlie Kirk war mein Ansatzpunkt. Ich habe das dann auch in der Weltwoche noch ausgearbeitet zu einem Artikel mit einem fiktiven Gespräch zwischen einem berühmten Schweizer Theologen und Charlie Kirk über deren Bibelverständnis. Und bei Charlie Kirk, das ist mein Eindruck, ich habe jetzt das auch nicht à fond studiert, also ich will da nichts Falsches erzählen, aber so mein Eindruck war ein bisschen, dass er so die Bibel etwas ziemlich wörtlich ausgelegt hat und so auch argumentiert hat, ja, also wenn man die Bibel richtig liest, dann ist das eine moralische Leitschnur auch für die Gegenwart und so und hat das mehr oder weniger eins zu eins übernommen, gewissermaßen wie so einen Leitfaden für das Leben heute. Und da habe ich natürlich etwas, die zwinglianische Skepsis hat sich bei mir gemeldet. Und mein Verständnis, mein Vater war ja Katholik, ich selber bin reformiert, wobei in einer nicht besonders religiösen Familie aufgewachsen, im Gegenteil sogar, das war bei uns zum Teil sogar fast etwas verpönt. Mein Großvater, Auslandschweizer, hatte den Zweiten Weltkrieg erlebt, war da nicht mehr so, hatte nicht so viel Musikgehör nachher noch für die Religion. Und ich habe es immer so runtergebrochen. Was ist der Unterschied zwischen einem Katholiken und einem Protestanten, so wie ich mich verstehe? Der Katholik ist der Meinung, dass man ganz intensiv an Gott glauben, beten und in die Kirche gehen muss, aber vor allem ganz intensiv an Gott glauben muss, dass man in den Himmel kommt. Das ist ganz vereinfacht ausgedrückt. Und für den Reformierten ist es so, wir sagen dann, ja, ist nicht so wichtig, ob wir an den lieben Gott glauben. Hauptsache, er glaubt an uns. Und dieses Verständnis, dass du gewissermaßen eine voraussetzungslose Rechtfertigung deiner Existenz, nur schon dadurch, dass du geboren wirst, dieses gewaltige Geschenk des Lebens und alles, was du hast und was du bist und was du kannst und was du gemacht hast, ist im Grunde göttliche Gnade. Weil du ja nur ein Minimum von dem überhaupt aktiv beeinflussen kannst, was dich umgibt. Und die Gefahr bei Leuten wie Charlie Kirk vielleicht, ich will ihm nicht zu nahe treten, jetzt sowieso nicht, doch der nicht mehr lebt, kann sich nicht verteidigen. Aber da ist für mich manchmal etwas die Gefahr, dass man den Menschen selber in eine zu, wie sage ich mal, privilegierte Stellung gegenüber Gott bringen kann. So nach dem Muster, ja, wenn du dann mal so glaubst an Gott wie ich und die Bibel so genau verstanden hast, dann bist du ein moralisch besserer Mensch. Da bist du auch auf einer höheren Stufe. Und diese Gefahr ist natürlich bei der Religion, bei jeder Religion ganz gewaltig, dass die Leute von Gott reden, aber am Ende sich selber meinen. Und die Bibel wird dann zur Waffe, der christliche Glaube wird zu einem Schwimmabzeichen oder zu einer Ritterrüstung oder zu einem Orden, mit dem man sich dann gewissermaßen schmückt und über andere hinwegstellt. Und sobald Leute, auch Politiker, mit der Bibel argumentieren, um ihre Argumente zu untermauern, dann werde ich misstrauisch, weil ich sage, das sind vielleicht Leute, sie reden von Gott, aber sie meinen sich selbst. Und das hat für mich dann etwas Anmaßendes und da sage ich, du, lassen wir lieber mal die Bibel draußen. Gnade Gottes, und niemand soll sich einbilden, moralisch unfehlbar zu sein. Wir sind alle Sünder, wir sind alle voller Irrtümer. Immer schön bescheiden, immer schön demütig bleiben. Also zusammengefasst wäre das mein Verständnis.
Ja gut, ist das jetzt, jetzt muss man ganz dumm fragen, Sie haben gesagt Zwingli, ist das auch Calvin?
Das geht in Richtung Calvin, aber bitte, ich bin kein, also jetzt würden vermutlich viele Calvin-Sachverständige sagen, um Himmels Willen, was dieser dilettierende Journalist da erzählt, passt auf, aber das geht so in die Richtung von dem, was ich glaube, etwas verstanden zu haben. Geht etwas in Richtung Calvin. Natürlich nicht Luther. Luther ist wieder was anderes. Da sagen wir immer, Luther stand halt mit einem Bein noch im Mittelalter. Das war so eine Übergangsfigur, der natürlich auch noch stärker sich bestimmte, jetzt aus der ganz strengen kalvinistischen Sicht, katholische Gebräuchlichkeiten da zu eigen gemacht hat. Aber da bin ich jetzt wirklich, also da begebe ich mich in Teufels Küche. Ich will da nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall, um das vielleicht jetzt auch für den katholischen Zuschauer oder Zuschauerin noch zu betonen, einer meiner Lieblingsautoren im theologischen Bereich ist natürlich Kardinal Ratzinger, ist der frühere Papst Benedikt. Finde ich einen der genialsten Theologen, den es überhaupt nur gibt. Also der lässt mich dann wieder an meiner calvinistisch-zwinglianischen Sichtweise etwas zweifeln. Was ist denn Ihr Credo? Oder wenn Sie das noch auf den Punkt bringen können, was wäre denn Ihr? Oder was, wo sehen Sie bei mir einen Irrtum? Sehen Sie bei mir ein Missverständnis oder einen Widerspruch?
Nein, das nicht. Aber ich selber interessiere mich nur halt dafür. Ich bin ja selber Atheist. Das muss ich dazu sagen. Und ich war früher mal Protestant. Also ich bin evangelisch getauft und auch konfirmiert. Nur, ich habe, wie gesagt, ich wüsste aber ehrlich gesagt nicht, also wahrscheinlich habe ich eher ein lutheranisches Verständnis, gehe ich mal von aus.
Ja.
Weil ja meine Familie war ja eng verbunden mit der Kirche, seit der also eigentlich schon vor der Reformation. Und wie gesagt, meine Tante war ja sogar noch Diakonissin. Und wie gesagt, also ich gehe mal davon aus, also die Bibel war bei uns jetzt auch nicht das Große, die große Sache. Wir hatten nämlich gar keine. Meine erste Bibel, die ich bekommen habe, das war eigentlich überhaupt zu meinem Konfirmationsunterricht.
Eben, also bei uns auch so, bei mir ist das erst in den letzten Jahren gekommen.
Ja, wie gesagt, also ich persönlich sage jetzt auch, Bibel schön und gut, aber naja, also.
Nein, also Politik, gebt des Kaisers, was des Kaisers ist, und dann nicht zu stark da das in die Politik hineinziehen. Ich muss weiter, damit die, damit ich mit dem Programm auch durchkomme. Okay, tut mir leid, jetzt hat sie gerade einen kleinen, tut mir sehr leid, aber Sie können mir noch schreiben. Schreiben Sie mir noch, wenn etwas nicht klar geworden ist. Jetzt sind wir bei Remo in Ibach.
Ja, grüezi Herr Köppel,
grüezi wohl.
Ja, ich habe die Frage, Sie waren ja lange Zeit im Nationalrat und haben an unzähligen Sitzungen oder Gesprächen teilgenommen.
Nicht mehr enden wollenden Sitzungen, genau, teilgenommen.
Genau. Und meine Frage ist jetzt, also wenn ich, wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Wie genau wird so ein politischer Entscheid so durchleuchtet? Also ich will das ein bisschen vergleichen, wenn ich zum Beispiel einen Kriminalfall habe, dann wird ja jede Hautschuppe untersucht, es werden alle Beziehungen von irgendwelchen Täterschaften untersucht. Also es wird ein unglaubliches Netz aufgebaut, um irgendeinen Fall zu lösen. Und jetzt meine Vermutung, und da wollte ich eben Sie gerne fragen, ist ein bisschen, dass man in der Politik eigentlich das nicht so genau anschaut. Also ich glaube, manchmal kommen so Entscheide so ein bisschen holzig daher oder eben mit vielen Nachteilen. Und dass man eben nicht so wirklich zusammengesessen ist und das wirklich ausdiskutiert hat und eben alle möglichen Hintergründe und so angeschaut hat.
Ja, also man kann sicher sagen, dass diese politischen Parlamentsentscheide nie mit dieser präzisen, auch formalistischen Strenge eines Gerichtsverfahrens geführt werden. Also mit Beweiserhebung und all diesen Dingen, das ist nicht so. Also das ist sicherlich so. Vieles wird natürlich wahnsinnig emotional entschieden. Manches ist schon entschieden, obwohl man noch diskutiert. Man hat eigentlich schon entschieden und es wird dann nur noch für die Galerie etwas da geredet, aber man geht dann gar nicht so aufeinander ein. Diese Diskussionen sind zum Teil auch sehr strukturiert, also was sehr reglementiert. Also was Sie zum Beispiel im Parlament sehen, Nationalratssaal, wenn da zum Beispiel in den Nachrichten die Nationalräte kommen, die dann etwas sagen in diesen Debatten, Das ist immer für die Galerie. Also ich habe auch viele Nationalräte gesehen, die haben immer ans Publikum oben gesprochen, gar nicht an die anderen Nationalräte oder in die Kamera, oder dass sie einfach einen Clip produzieren konnten für Social Media und so weiter. Das ist eine ziemlich ritualisierte Geschichte. Ab und zu gab es dann doch auch gehaltvolle, starke Voten, die etwas ausgelöst haben. Oftmals war das aber ziemlich eben purer Galerie. Intensiver sind die Auseinandersetzungen natürlich in den Fachkommissionen, da wird auch freier geredet. Da versucht man dann auch zu überzeugen und vielleicht auch in den Pausen mit dem einen zu sprechen und zu sagen, und es wird gerungen, auch dann um einzelne Texte, sorgfältig in diesen Gesetzesfahnen, die man da bearbeitet. Ich war in der Außenpolitischen Kommission, das war eher etwas grundsätzlicher, weniger mit diesen ganz konkreten Gesetzesvorlagen, die dann schon relativ genau auch diskutiert wurden am Wortlaut. Fand das immer interessant. Und in der Schweiz ist vielleicht der Vorteil, dass unsere demokratischen Prozesse zum einen natürlich etwas langsam laufen. Das heißt, das wird dann schon richtig durch die Mühle gedreht. Und auf der anderen Seite, das ist natürlich das absolute Spezialität, was wir nie preisgeben dürfen, die direkte Demokratie. Das ist für mich das ganz Wichtige. Das sehen Sie in Deutschland überhaupt nicht, wenn Sie dort im Parlament sitzen. Die haben wirklich das Gefühl, sie seien der Chef. Aber im Bundeshaus merken Sie, dass die Parlamentarier wissen, Achtung, da draußen, der Chef sitzt da draußen, der hört uns vielleicht zu. Ich muss also aufpassen, ich stehe da unter Beobachtung. Wie ein Damoklesschwert, oder? Also quasi, wenn wir irgendeinen Unsinn entscheiden, dann kann hier da sofort eine Initiative, ein Referendum gestartet werden. Und das hat eine sehr disziplinierende Wirkung. Aber vieles von dem, was man gesehen hat, ist einfach sehr, sehr langfädig und zum Teil auch, ich sag's brutal, auch aus Geldverdienstgründen in die Länge gezogen. Wir haben zum Teil Sitzungen gehabt, die hätte man in einem Tag mühelos alles durchziehen können. Aber nein, man beharrte darauf, es muss an zwei Tagen passieren, dann gibt es für zwei Tage Sitzungsgeld plus manchmal noch Übernachtungspauschale. Also das ist schon, ist einfach auch eine Geldmaschine, aber es ist halt irgendwie auch Abbild. Demokratie ist keine Diktatur, oder? Da wird nicht einfach von oben durchregiert, sondern das ist ein zäher Prozess. Und die Entscheide sind aufgrund der direkten Demokratie, weil die Leute das wissen, vielleicht etwas besser noch durchdacht, als man das in Demokratien sieht, die wirklich losgelöst vom Stimmbürger sind, weil es gar keine Stimmbürger gibt, nur Wähler, die nur alle vier Jahre etwas zu sagen haben.
Danke vielmals.
Okay, danke vielmals, Remo. Jetzt Andreas in Sternenberg.
Guten Abend, Herr Köppel.
Grüezi wohl.
Grüezi wohl. Ich habe vorletzte Woche sehr interessiert Ihre Berichte aus Afghanistan verfolgt. Das war sehr spannend.
Ah, Sie sind auch schon richtig, in dem Sinn vom Bart her, sind Sie schon optimal positioniert. Ich hatte da etwas Mühe da mit meinem Schnitt.
Ja, aber das hat sicher auch etwas zum Eisschmelzen beigetragen.
Ja, ja, also ich muss sagen, ich hatte gar nicht den Eindruck, dass da so viel geschmolzen werden muss, aber es war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, sehr interessant. Aber bitte, ich habe Sie da kurz scherzhaft unterbrochen. Machen Sie weiter, sorry. Ja.
Kein Problem. Ich habe zu dieser Berichterstattung zwei Fragen und dann noch eine wilde Behauptung.
Jawohl.
Also ich beginne mit Frage 2, die Sie dann im Anschluss beantworten dürfen. Und zwar ging es da um, wie haben Sie sich auf Ihre Afghanistan-Reise sicherheitstechnisch vorbereitet? Mhm. Routenwahl, Gesprächspartner, Themen, die man ansprechen kann, ja, was man besser lässt und möglichenfalls auch sehr spannend, einen eventuellen Plan B, falls es dann irgendwie heikel geworden wäre oder so.
Jawohl. Mhm.
Und dann meine Frage Nummer 1, meine Hauptfrage bei dieser Berichterstattung, vermisse ich bis jetzt die Thematisierung der Sicherheitslage der Christen in Afghanistan.
Jawohl.
Gemäß Open Doors kann im afghanischen Islam jemand mit dem Tod bestraft werden, wenn er vom Islam zum Christentum wechselt. Und jetzt da meine wilde Behauptung, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich behaupte, dass sogar in der Schweiz, dass es afghanische Christen gibt, die sich vor dem langen Arm des Familienclans oder der Taliban fürchten. Können Sie dazu etwas sagen oder wäre das etwas für einen zukünftigen Artikel? Denn ich denke, es wäre eine sehr spannende Thematik.
Sehr interessant. Also mal Punkt 1, ich habe jetzt da den zweiten Teil meiner Reportage. Beim ersten kam ich etwas in den Stress, weil ich bin am Samstag angekommen. Dann hatte ich noch volles Wochenendprogramm, Family und so weiter. Dann habe ich am Montag und Dienstag mir also die Finger wund geschrieben und bin also eher mit stöhnend und krachend am Dienstagnacht fertig geworden. Jetzt ist alles etwas ausgeruhter und ausgeschlafener, 17 Seiten. Schlusssatz der Reportage ist: Mit Respekt, ja mit Bewunderung für die zähen, so gastfreundlichen Afghanen und ihr Land, das wir nicht viel besser verstehen als vor unserem Abflug. Doch immerhin wissen wir jetzt, wie wenig wir wissen, was möglicherweise die Grundlage für ein besseres Verständnis ist. Also ich sage das und betone das auch, dass ich natürlich einen sehr Ausschnitt nur der ganzen Sache gesehen habe, einen allgemeinen Eindruck. Aber der ist vielleicht auch nicht nur falsch. Nun also, wie haben wir uns da vorbereitet? Gut, okay, ich hatte einen Mittelsmann, einen Deutsch-Afghanen, den ich kennengelernt habe, interessanterweise in Moskau, absoluter Zufall, weil er dort ein Charity-Fußballturnier veranstaltet hat. Er hat mir erzählt, das wäre doch einmal interessant, nach Afghanistan zu kommen. Ich sage, ja, mal Afghanistan, das ist ja ganz schlimm, das ist ja Finsternis. Er sagte, ja. Also er sei immer im Westen aufgewachsen, er sei da in Europa, sei Russland, er habe da einen etwas anderen Eindruck. Es sei also noch interessant und er könne ja versuchen, da mir ein paar Kontakte zu verschaffen, dass ich mal mit den Leuten sprechen kann. Okay, da ich habe dann gezögert, etwas aufgrund der Warnungen auch der Schweizer Behörden, Achtung, ganz gefährlich und so, wirst du entführt, ehemaliger Nationalrat etc., wirst du da mit Lösegeld, dann wollte auch die Schweiz nicht in Schwierigkeiten bringen. Gut, dann habe ich zweiter Schritt. Ich habe dann mit ihm immer etwas gesprochen. Er hat dann Kontakt, aber wir haben auch telefoniert, als wir in Afghanistan waren. Ich habe dann einen Schweizer kennengelernt, der mit diesem Verbindungsmann zusammen, der ein Unternehmer ist, also dieser Afghan, Deutsch-Afghan ist Unternehmer, Privatunternehmer, ist nicht mit dem Staat verbunden, ist ein Schweizer, der ihn unterstützt. Interessanterweise habe ich den dann treffen können. Ist ein ehemaliger Bank-Kadermitarbeiter aus der Schweiz, lebt heute in den USA, hat hervorragende Studienabschlüsse in Amerika, seriöser Mann. Da hat mir gesagt, er war jetzt dort, hat sich das angeschaut und er sei also auch noch, eigentlich muss er sagen, er sei ziemlich überrascht gewesen, was er da angetroffen habe. Er habe jetzt sich von der Sicherheit her sei kein Problem gewesen. Also sei nichts passiert, überhaupt nichts, sei absolut problemlos und so. Okay, ich habe nochmal bei den Behörden nachgefragt und gesagt, nein, es ist hochgradig kompliziert. So, und dann hat mir einfach mein Deutsch, also dieser Afghane Verbindungsmann, gesagt, look, mach dir keine Sorgen, ich als Afghane bin verantwortlich für deine Sicherheit und ich kann dir sagen, das hat bei uns einen hohen Status. Und wenn schon einer kommt, der ja bekannt ist als Journalist und so, kannst du dir mal Gift drauf nehmen. Also ich werde alles dran setzen. Und da hat mir dann mein Kollege, der Schweizer, bestätigt, also er glaube auch, dass das nicht einfach nur ein Spruch und unseriös sei. Gut, da sind wir also hin. Und tatsächlich, also wir sind da natürlich, Afghanistan ist kein Ferienland wie Europa, also wie Italien. Da sieht man natürlich in der Innenstadt, da sieht es noch Festungswälle mit Stacheldraht und unser Hotel, waren vier Botschaften drin, das ist wie ein Hochsicherheitstrakt, da wurde sie mit dem Minensuchgerät vorher das Auto abgesucht, da kannst du nicht einfach so raus. Und ich hatte dann, wir sind dann mit den Autos da zum Teil rumgefahren, mit dem Fahrer, auch Leute, die uns geholfen haben, übersetzt haben. Ich habe dann dort noch einen Schweizer kennengelernt, einen Schweiz-Afghanen, der nichts, überhaupt nichts mit der ganzen Geschichte zu tun hat, aber den habe ich dann noch in unsere Gruppe hineingenommen. Und wir sind dann eigentlich, ich habe dann immer gesagt, ich will eigentlich das anschauen, ich würde gerne, wir haben dann Termine gemacht im Vorfeld und so weiter mit all diesen Ministern. Es gab überhaupt keine Abmachung, was ich da fragen darf und was ich nicht fragen darf. Ich habe dann jeweils vorgefragt, wie adressiert man die, wie spricht man mit so Taliban, ist das wie. Einige konnten sehr gut Englisch, andere überhaupt nicht. Hat man mit Übersetzern gesprochen. Sehr, sehr freundlich, sehr entgegenkommend und so. Dann gab es Meldungen, dass es mögliche Anschläge gäbe von IS-Aktivisten, Terroristen in Afghanistan, pakistanische Bombenangriffe und so im Osten. so kleinere Scharmützel und so. Und dann habe ich auch mal gefragt, du, was machen wir jetzt eigentlich, wenn, einfach weil das, es gibt halt schon Interesse auch in Afghanistan, dass man prominente Leute entführt, einfach um dann einem zu zeigen, seht, die haben es nicht im Griff, die Taliban. Da hat er mir gesagt, ja, sehe diese Gefahr überhaupt nicht. Aber wenn sie einen Krieg aussprechen würde zwischen Afghanistan und Pakistan, dann würden wir auf dem Landweg nach Usbekistan fahren. Das sei alles, das sei überhaupt kein Problem. Also das sei alles organisiert. Und ich habe mich dann am Schluss etwas geschämt, dass ich da diese Sicherheitsbedenken hatte. Also wir sind nach frei rumgelaufen. Ich bin dann vor allem auf dem Land in so kleineren Dörfern sind wir da mühelos in Geschäfte reingegangen, habe mit den Leuten gesprochen. Einige konnten sogar dort Englisch, war überhaupt kein Problem. Also, und ich habe jetzt in der Zwischenzeit, habe mir auch noch Leute geschrieben. Ein Schweizer ist zum fünften Mal mit seiner Tochter ohne jegliche Begleitung durch Afghanistan gefahren und so. Jetzt als ehemaliger Politiker musst du vielleicht, würde ich sagen, bin ich jetzt etwas vorsichtig, weil noch einmal, es gibt natürlich da Kräfte, die ein Interesse haben, Unruhe zu säen. Also ich will hier nicht den Eindruck, ich will jetzt nicht sagen, ist alles easy going, kommt, geht jetzt mit Tui und so, fahrt jetzt da raus. Muss man anschauen. Also gut, das war Plan B, hatten wir also auch. Dann die Thematisierung der Christen. Habe ich natürlich gefragt, habe mich mit mehreren Ministern unterhalten und habe gesagt, wie viele Christen leben eigentlich in Afghanistan? Wir hatten in der Weltwoche mal ein Interview mit einem jüdischen Rabbi, glaube ich, oder der letzte Rabbi in Kabul, hatte mein Kollege Urs Gehriger mit ihm mal ein Interview gemacht, das ist aber schon lange her. Und ich habe dann gefragt, ja, werden die Christen verfolgt bei euch? Muss man, und die Juden, werden die da bei euch eingesperrt oder müssen die sich verstecken oder was ist los? Und dann hat mir also der Kulturminister, aber ich kann dir nur wiedergeben, was er mir gesagt hat, hat gesagt, nein, die Taliban hätten überhaupt kein Interesse, jetzt da Krieg und Unfrieden und irgendetwas zu säen. Im Gegenteil, sie seien äußerst bestrebt, mit allen zusammenzuarbeiten, mit Europäern, mit Schweizern, mit Amerikanern, wirtschaftliche Zusammenarbeit. Man garantiere, dass das mit Sicherheit und Eigentumssicherheit laufe. Man sei auch angewiesen auf diese Zusammenarbeit. Man habe den Krieg beendet, das sei vorbei. Und der Emir habe seinen Feinden vergeben. Niemand müsse sich Sorgen machen, keinem werde ein Haar gekrümmt. Natürlich sei man ein islamisches Land, das gilt es zu respektieren. Daran müsste man sich halten an die Regeln. Als ich ihn dann gefragt habe, ja, wie viele Christen wohnen denn in Afghanistan? Wissen Sie das als Kulturminister? Ich meine natürlich, er hätte das wissen müssen. Wusste er nicht. Aber ich habe jetzt nicht gesprochen mit Organisationen, die sich mit dieser Frage spezifisch auseinandersetzen. Und Sie haben recht, das wäre natürlich ein weiteres Thema. Was ich sagen kann, und das ist mir, hat jetzt sogar der Spiegel in einem Bericht bestätigt, dass also das Regiment dieser Taliban überraschend, ja, was ist das Adjektiv? Ja, also positiv sei und viel sei da schon erreicht worden und man dürfe da, man müsse das differenziert sehen mit Nuancen. Ich habe mit Hilfswerk-Mitarbeitern gesprochen, also Prominenten auch, und die haben mir gesagt, also diese Thematik ist nie aufgekommen, aber was man natürlich angesprochen hat, ist das Thema der Frauenrechte. Da ist natürlich ein Riesen Hindernis, oder? Da zahlen sie gewaltige Kosten. Das ist ja für die Isolation des Landes. Und das ist so, da gibt es Einschränkungen. Aber es ist auch nicht Tag und Nacht. Das ist auch noch kompliziert. Und kurzum, man könnte jetzt noch lange erzählen. Ich glaube, was mir ein Schweizer, der Schweizer mit seiner Tochter, der da durch Afghanistan reiste, geschrieben hat, kann ich auch unterstreichen. Man muss Afghanistan nicht durch unsere Augen primär anschauen, doch vor allem auch durch die Augen der Afghanen versuchen anzuschauen, um dieser Lage etwas gerecht zu werden. Aber diese Fragen, die Sie jetzt aufwerfen, vor allem im Zusammenhang mit den Christen und eben, dass da sogar Clans hineinkommen, das habe ich jetzt nicht gehört, aber das will auch nichts heißen, dass ich das nicht gehört habe. Ja.
Ja, vielen Dank. Das ist für mich so beantwortet. Ich könnte noch anbieten, falls Sie, weil meine Quellen sagen ein bisschen etwas anderes, aber es ist ja auch klar, dass die
Ja, schicken Sie
Tarife.
mir die Verbindungen, Roger,
Ja,
meine E-Mail,
sehr gut.
roger.köppel@weltwoche.ch.
Sehr gerne.
Also
Kontakt.
schon interessant. Ich glaube, wissen Sie, die Frage ist, das habe ich am Schluss den kritischen NGOs gefragt. Ich habe gesagt, ich bin jetzt fast 2 Wochen hier. Es ist natürlich die Gefahr, dass du da zum nützlichen Idioten wirst, dass sie dir halt ein Theater vorspielen, du wirst eingelullt. Oder also danke vielmals, das habe ich natürlich auch realisiert, das ist mir schon klar. Das ist immer die Gefahr, wenn du in so ein Land gehst. Aber ich habe also diesen Vertreter gefragt, liege ich falsch? Bin ich jetzt im falschen Film? Habe ich mich jetzt da reinziehen lassen? Ich habe den Eindruck, das Land ist für Afghanistan, nicht für die Schweiz. Ich will nicht diese Ordnung hierher holen. Aber für diese Verhältnisse, angesichts der schwierigen Umstände, ist es auf dem richtigen Weg oder ist es auf dem falschen Weg? Ist hier eine Art Scharia-Rechtsstaat, was mir dort als Rechtsstaat, also da wirklich, die haben das, lesen das dann alles in der Neuen Weltwoche, ich habe das alles aufgeschrieben. Die, haben mir also die Hilfswerke-Leute gesagt, nein, das sehen sie auch. Natürlich wisse man nicht, es sei noch früh, aber es sei gelungen, Sicherheit, eine gewisse Einheit, es würden keine Bomben mehr überall explodieren, aber die Frage zum Beispiel gerade der Frauen, da sagen mir alle Taliban, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, das hat nichts mit dem Islam zu tun, nichts mit unserer Scharia. Das sei einzig und allein eine vorübergehende Maßnahme, weil Universitätsausbildung von Frauen, höhere Schulausbildung, das würde in den ganz konservativen Gebieten Afghanistans als Ausverkauf an den Westen interpretiert werden. Und dann könnte die Gefahr bestehen, dass diese für die damalige Vertreibung der Amerikaner wichtige Gruppe der nicht fanatischen Muslime, sondern das sind sehr traditionalistische, konservative Kreise in einem dieser Tausenden von Bergtälern, das könnte dann zu einer Gegenreaktion führen, das könnte dann auch den IS stärken. Und auch das ist mir von Hilfswerken bestätigt worden, dass das sei also nicht einfach nur Propaganda, aber man sagt in den Hilfswerkkreisen, die Taliban machen sich zu leicht. Sie sind da skeptischer, oder ob das wirklich nur vorübergehend ist. Ich habe mit einer alleinerziehenden Mutter gesprochen, nicht von der Regierung, völlig selbstständig organisiert alles mit ihren beiden Töchtern. Und sie haben mir alle gesagt, erstens wollen sie studieren, sie gehen ins Gymnasium, Privatschule. Und zweitens sind aber nicht reich, haben einen ermäßigten Tarif. Und die Mutter hat gesagt, sie glaube der Regierung, dass das nur vorübergehend sei. Die Frauen würden das gar nicht akzeptieren auf Dauer in Afghanistan. Das war ihre Aussage. Aber wie gesagt, ich gebe es nur weiter. Danke, schicken Sie mir. Jetzt sind
Mache ich
wir in
gerne, vielen
Rheintal.
Dank.
Danke vielmal. Viktor Rheintal, ich grüße ins Rintel, wo ja mein Vater hergekommen ist, aus Wittnau, St. Gallen. Und wo darf ich Sie begrüßen? Im Rheintal, im Rintel, lieber Viktor?
In Altstetten, guten Abend, Roger Köppel.
Altstetten, sehr gut. Da ist natürlich die Metropole.
Ganz genau. Ich habe eine Frage zu den Verträgen, die ja alle Schweizer beschäftigen. Und da
Sollten.
vernehme ich immer wieder vom Bundesrat, dass er über bilaterale drei spricht. Und Sie sagen dann, das ist illegal, das ist kein korrekter Begriff, das ist Schlangenfängerei. Und nicht nur Sie, sondern auch andere Journalisten und Verlage, die eher EU-kritisch sind, verweisen darauf. Meine Frage ist, ist es nun legal, diesen Begriff zu verwenden oder ist es tatsächlich falsch?
Also legal ist es schon, es ist einfach falsch. Also Sie werden nicht gesetzlich verfolgt, wenn Sie das sagen, aber es sind einfach Fake News. Und man muss einfach ganz klar sagen, oder? Und das ist der springende Kern dieser ganzen Diskussion, warum wir überhaupt über diese Verträge reden. Die Schweiz hat 1992 Nein gesagt zum Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum. Die Bevölkerung und die Kantone. Gegen den Willen einer Mehrheit der politischen Elite. Die schweizerische politische Elite ist über diesen Entscheid innerlich nicht hinweggekommen. Die haben das einfach nicht verkraftet. Und man hat in dieser Zeit nach 1992 der EU gesagt, ja, das ist jetzt ein Unfall, das ist ein Verkehrsunfall mit dieser Abstimmung. Und wir müssen doch jetzt Verträge machen. Und wir können über Verträge ja auch die Schweiz der EU annähern. Und wir können diese Verträge der Bevölkerung leichter verkaufen als so einen EWR oder einen EU-Beitritt. Dazu sind die Schweizer mental noch nicht bereit. So wurde vereinfacht ausgedrückt mit der EU gesprochen. Und mit diesem Mindset, mit dieser Einstellung hat man die bilateralen Verträge ausgehandelt, 1 und 2. Und mit dem hat man sich auch gewisse Vorteile herausgeholt für die Schweiz. Aber die EU hat natürlich auch geschaut, dass sie mit diesen Verträgen ihre Vorteile sichern kann, vor allem die Personenfreizügigkeit. Die übrigens nie, ich habe alle Reden gelesen vom Bundesrat Pfilliger, niemand, kein Schweizer Unternehmer hat gesagt, wir brauchen die Bilateralen, um an Arbeitskräfte zu kommen. Das ist rückwirkend, ist das erzählt, was war immer eine Forderung der EU. Ihr müsst diese Personenfreizügigkeit einführen. Punkt. Das waren die bilateralen Verträge. Also, unsere Leute in Bern haben der EU erzählt, machen wir bilaterale Verträge, dann kommt die Schweiz immer näher in die EU und am Schluss treten wir bei. Und so hat man das am Laufen gehalten. Zu Hause hat man dann erzählt, das hat mir ein Chefunterhändler bestätigt, zu Hause hat man gesagt, ja, mit diesen bilateralen Verträgen stellen wir sicher, dass die EU nie in die EU kommt, die Schweiz nie in die EU kommt. Aber es ist ja interessant, dass alle EU-Turbos, die für den Beitritt in diesen Wirtschaftsraum waren und für den EU-Beitritt, die waren ja auch immer glühende Verfechter dieser bilateralen Verträge. Ich habe mich immer schon gefragt, ja, wieso sind denn die dafür, wenn doch diese Verträge die Schweiz aus der EU raushalten sollen? Also Sie merken, man hat der EU Hoffnungen gemacht auf den Beitritt und in der Schweiz hat man beschwichtigt und gesagt, wir bleiben draußen, denen haben wir die Uniformknöpfe reingetan. Was passierte dann? 2008 hat es einen Klapf gegeben. Da hat die EU gesagt, jetzt reicht's. Das ist wie die Braut, der man immer versprochen hat, jetzt heiraten wir sie, aber sie bleibt einfach draußen im Regen stehen und die Blumen werden langsam welk. Jetzt hat sie gesagt, so, und ist der Bräutigam nicht willig, so brauche ich Gewalt, jetzt ist fertig. Jetzt machen wir Zwangsehe, Zwangsverheiratung, Taliban-Style. Wobei, ich bin nach meiner Afghanistan-Reise der Meinung, dass es das nicht mehr gibt. Hat man mir gesagt, es gäbe keine Zwangsheiraten mehr in Afghanistan. Ich will jetzt nicht nochmal in diese Geländekammer. Also, die EU hat gesagt, jetzt ist fertig, bilateraler Weg. Wir wollen das nicht mehr. Wir wollen andere Verträge. Wir wollen Verträge, Rahmenverträge, die die Schweiz verpflichten, zukünftiges EU-Recht in der Schweiz zu übernehmen, unter EU-Richtern und bei Verstoß gibt es Sanktionen. Und das ist der Punkt, an dem der Bundesrat meines Erachtens hätte sagen müssen, Freunde, ihr habt einen Vogel, ihr seid nicht ganz normal. Das können wir doch gar nie machen. Wir können doch nicht die Volksrechte aufgeben für diese Verträge. Aber der Bundesrat hatte eben ein schlechtes Gewissen, weil man sich eben gegenüber der EU immer mit falschen Hoffnungen versucht hat, Verhandlungsvorteile herauszuholen. Und das ist der Grund, darum haben sie Mühe, hier einfach zu sagen, Freunde, sorry, wir machen gute Verträge, wir haben überhaupt kein Problem, aber keine Unterwerfung unter die EU. Das ist der Punkt. Und darum ist das ein Betrug, wenn man sagt, das seien bilaterale Verträge, weil man damit nicht ernst nimmt, was die EU gesagt hat. Und dass die EU jetzt natürlich diesen Begriff sich auch zu eigen macht, ist auch Schlangenfängerei, weil man denen natürlich gesagt hat, ja, wisst ihr, wenn wir das als bilaterale 3 verkaufen, dann ist das ja ungefähr das Gleiche wie vorher. Das ist ja nichts Neues. Aber da muss ich auch sagen, schaut euch die Rede vom Bundesrat Gassis an 2021 beim Kommuniqué, damals Pressekonferenz, wo sie diesen ersten Rahmenvertrag beerdigt haben, hat Gassis gesagt, dieser Vertrag mit der Rechtsübernahme und den fremden Richtern hätte das Verhältnis zwischen der EU und der Schweiz völlig auf ganz neue Grundlagen gestellt. Wir wären dann nämlich Untergebener, wir sind Rechtskolonie der EU. Und darum ist das falsch und darum ist das ein Betrug und darum ist das eigentlich eine schlimme Sache. Aber morgen werden Sie in der Weltwoche lesen, Viktor, einen super Artikel von David Biener. Ich meine, es ist eigentlich unglaublich. Jetzt sagten ja die Chefbeamten in Bern, die sagen jetzt, das ist kein Witz. Ja, diese Verträge, die wir jetzt ausgehandelt haben, eben die sogenannten bilateralen 3, die gar keine bilateralen Verträge sind, sondern Unterwerfungsverträge. Bilateral heißt auf Augenhöhe und zweiseitig. Unterwerfungsverträge, ja, die werden wir dann gar nicht einhalten, wenn es hart auf hart geht. Nein, nein, dann, Da machen wir beim Stromabkommen, halten wir uns nicht daran. Und wir haben auch so Zusicherungen bekommen, das gehe auch, es gibt dann einfach es gibt dann Sanktionen. Jetzt frage ich Sie, sind unsere Behörden überzeugt davon, dass sie gute Verträge ausgehandelt haben, was sie ja immer erzählen, wenn diese Chefunterhändler noch vor der Unterzeichnung sagen, also wenn die dann kommen, werden wir uns gar nicht dran halten. Ich meine, Unrechtsstaat Schweiz, Entschuldigung, packt das uns Servanda. Also das ist meine lange Antwort auf Ihre kurze, seriöse Frage.
Ja, ich kann nur sagen, ich wohne gleich in dieser weltoffenen Ecke Deutschland, ja. Vorarlberg, Österreich und Liechtenstein. Und wenn ich da mit den Nachbarn spreche, die sagen, ja, ihr seid ja verrückt, wenn ihr diese Verträge unterschreibt. Also man müsste da halt tatsächlich in der Kommunikation mit korrekten Begriffen arbeiten.
Aber wichtig ist, das muss man sich auch immer wieder bei diesem Thema vor Augen führen. Wir wollen auch nicht moralisieren. Es geht hier um einen Interessenskonflikt. Und für den Politiker, für den Beamten, und ich will jetzt hier nicht die Beamten in schlechtes Licht bringen, das ist eine nüchterne Feststellung, bedeutet mehr EU weniger direkte Demokratie. Mehr EU heißt mehr Macht und Einfluss, vielleicht auch mehr Geld für Politiker, für Verwaltungsbeamte, für Bundesräte, für Exekutivleute. Die können dann natürlich in Brüssel Souveränitätsgewinn an diesen Tischen sitzen, über die sie dann gezogen werden. Aber der Bürger, dem werden die Volksrechte aus dem Sack genommen. Und das ist das Problem. Darum ist das nicht im Interesse der Bürger. Es ist vor allem im Interesse der Politiker, die dann eben ungehinderter in dieser EU Architektur.
Aber ist es dann auch im Interesse der Parlamentarier? Es kommen ja nicht alle an die großen Töpfe.
Natürlich, aber es ist ja, wissen Sie, es ist am Schluss, ich habe es ja auch gesehen, als wir diese Reisen gemacht haben nach Brüssel. Hui, da kommt der dritte Stellvertreter des zweiten Kommissars. Komm, machen wir noch ein Selfie. Das kannst du dann im Social Media bringen. Ganz wichtig, die Schweizer Delegation in Brüssel und so. Das sind wie Trophäen, das sage ich Ihnen. Das ist wie wenn Sie noch mal ein Schwimmabzeichen auf die Badehose sich heften. Nein, es klingt jetzt ein bisschen ganz einfach, aber ich sage Ihnen, so läuft es. Das ist mein Eindruck. Aber vielen Dank, Viktor. Super Frage. Das müssen wir übrigens, Roman, müssen wir gerade aufschreiben, was ich da gesagt habe. Das müssen wir gleich abdrucken hier. Können wir gerade notieren hier, das ist ja grossartig. Jetzt sind wir bei Marco in Rapperswil am Zürichsee. Marco,
ja, guten Abend, Roger Köppel. Ich muss meine Frage kurz in den Zusammenhang stellen. Also viele, die jetzt zuhören, wissen ja, dass ich in Europa und auch aus anderen Teilen der Welt eine sogenannte Gruppe der Willigen gebildet hat, die ja auf Biegen und Brechen diesen sinnlosen Krieg in Europa unbedingt weiterführen und anheizen wollen. Und ich denke, es wäre jetzt an der Zeit, dass wir in Europa, wie Sie auch immer sagen, die andere Sicht mehr bekannt machen müssen. Also diejenigen, die Frieden möchten. Und dazu wäre natürlich eine Gegengruppe der Friedensstifter sehr hilfreich. Und Sie, Herr Köppel, haben ja sehr gute Kontakte zu wichtigen Persönlichkeiten in Europa, der Welt, die auch Frieden möchten. So, Viktor Orban, ich zähle mal ein paar auf. Alice Weidel, vielleicht über die Frau Weidel indirekt zu J.D. Vance. Dann der Ex-Kanzler Sebastian Kurz, Herbert Kickl, Alexander Vukic und ich denke noch viele, viele andere mehr. Nun die Frage, wie sehen Sie die Chance oder auch die Möglichkeit einer solchen Initiative der Friedensstifter? Wie könnte man das angehen? Ist das nur ein Wunschdenken oder gibt es da realistische Ansätze mit vereinten Kräften? Also mir schwebt da zum Beispiel vor, vielleicht mal eine Podiumsdiskussion zu machen. Und was mich eben irgendwie ein bisschen erstaunt, dass es gibt ja so viele Leute, die eigentlich Frieden wollen, aber man hört sie nicht. Oder man will sie nicht hören oder nicht hören. Man will nicht zuhören.
Also, kurz geantwortet, let's do it. Machen wir das. Ist interessant. Sie rennen bei mir natürlich offene Türen ein. Nun bin ich Journalist. Ich bin jetzt nicht der Mahatma Gandhi der Friedenstauben sozusagen, der sich jetzt da an eine Spitze einer Bewegung stellen will. Ich bin wirklich Journalist. Ich glaube natürlich an die Macht des Wortes, an die Macht der Publizistik. Ich glaube daran, dass die Leute vernünftig sind und dass man eben genau durch Plattformen, durch Podiengespräche, dadurch, dass man die andere Meinung, die eben unter die Räder kommt, dass man die groß bringt. Und das hat eine Riesenwirkung. Und ich meine, schauen Sie mal, es ist ja unglaublich, wie jetzt all diesen Kriegsverrückten da, denen fällt doch jetzt diese ganze Ukraine-Rhetorik brutal auf die Füße. Ich meine, all unsere Zeitungen, Kurt Zimmermann schreibt in der morgigen Weltwoche, was da alles verzapft wurde an Unsinn. Russland wird verlieren, Russland ist am Boden, Putin steht vor einer Palastrevolution. HSG-Professoren haben das gesagt. Und die Weltwoche, wir waren sozusagen, ja, das ist da die Schuhabstreifer da, das ist ja diese Putin-Versteher da, diese Putin-Freunde. Ich meine, so ein primitives Denken, das ist natürlich reine Arroganz, das ist aus dieser moralisierenden Arroganz. Am Anfang vielleicht noch aus einer echten natürlichen Empörung heraus, dass der Russe da einfach einmarschiert. Man kennt ja die Hintergründe nicht. Dass, who cares for die Ukraine? Ist ja, ja lächerlich. All die Corona-Experten sind über Nacht zu Ukraine-Sachverständigen mutiert. Das ist ja sowieso eine abstruse Situation. Aber Sie haben recht. Ich trage mich mit solchen Gedanken, ist klar. Und ich glaube auch, dass jetzt aber diese Stimmen, die Sie vermisst haben in den letzten Jahren, die kommen immer stärker in Fahrt. Und natürlich sehen Sie jetzt auch mit der neuen amerikanischen Sicherheitsstrategie, mit dem, was Trump sagt. Und ich bin nicht für alles, was Trump macht. Ja, ja. Ich finde da vieles auch wirklich daneben. Und auch diese Plöffer-Mentalität, diese Schlangenölverkäufer-Mentalität, ist nicht meine Sache. Aber egal, das geht es ja gar nicht. Der muss ja nicht hier in den Bundesrat integriert werden. Der muss für Amerika, die müssen mit ihm fertig werden. Wir müssen unsere Interessen schauen. Also ich glaube, diese Stimmen gewinnen Auftrieb. Ich glaube auch, dass ich hatte kürzlich einen Zoom-Call mit, also ich darf das nicht sagen, es waren Chatham House Rules, also man darf die Identität nicht erwähnen. Also absolut Top-Besetzung, auch aus der ukrainischen Regierung, sagen wir es mal so, top. Und was ich da gehört und beobachtet habe, sind schon Zeichen der Auflösung. Also dass diese ganze Politik, die ja für die Ukraine vor allem verheerend ist. Ich meine, die hätten 22, hätte Zelensky Frieden machen können mit Putin. Die standen ja vor der Lösung. Und da sind die Amerikaner und die Briten reingefahren und haben das zum Einsturz gebracht. Und jetzt schreibt die NZZ, Zeit für Frieden. Jetzt sei Zeit für Frieden. Was ist denn das für ein Unsinn? Wir sind schon 3 Jahre über den Friedenszeitpunkt hinaus, 3,5 Jahre zu spät. Ist übrigens hier noch. Wissen Sie, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen primitives Eigenlob hier der Welt, aber ich bin wirklich stolz auf unsere Leute. Wir haben jetzt dieses Eigeninserat morgen drin. Wer Weltwoche liest, hat 3 Jahre Vorsprung. September, 29. September 2022, gebt dem Frieden eine Chance in der Ukraine. 29. November 2025, NZZ, es ist Zeit für Frieden. Ja, mit der Weltwoche sind Sie einfach 3 Jahre voraus. Werden Sie solide informiert, ohne diese Kriegsparanoia und diese Kriegsbegeisterung. Aber Ihre Idee, ich habe es jetzt etwas ausschweifender beantwortet, ich sage nur, let's do it, bleiben Sie dran. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Ja, Ihre also Idee ist schon in Gedanken.
Ich würde mich dann gerne wieder melden wollen und auch beteiligen. Wir
bekommen einen Ehrenplatz dann, wenn das stattfindet.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich möchte Ihnen auch herzlich danken für Ihren Effort jeden Tag. Also mit Humor, faktenbasiert und auch Selbstironie. Manchmal ist wirklich super Start in den Tag.
Danke, vielen Dank. Auch für mich, manchmal ist es hart. Wenn man nicht so viel geschlafen hat. Und man ist auch nicht immer in gleich guter Form, aber Ihre Worte gehen natürlich runter wie Honig und sind Motivationsspritze, ein Booster. Rudi, okay. In Altendorf.
Guten Abend, Herr Köppel.
Grüezi.
Ich möchte mich kurz fassen, die Zeit ist fortgeschritten. Ich habe eine ganz einfache Frage. Ja. Deutschland und Frankreich waren und sind bisher die größten Nettozahler in der EU. Was denken Sie, passiert, wenn in beiden Ländern bürgerlich rechte Regierungen an die Macht kommen? Und B, und was bedeutet dies politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich für die Europäische Union?
Also ich beobachte einfach, ich bin auch kein Prophet, aber ich beobachte einfach, dass auch in Deutschland natürlich die Skepsis wie in der Schweiz gegenüber der EU, bei uns ist das schon viel länger der Fall, dort kommt das jetzt so richtig langsam aufs Tapet, auch in den Medien. Und das ist eine gute Sache, weil dann wird man endlich einmal anfangen, sachlich über die EU zu reden. Und ich glaube, Deutschland verdankt natürlich der EU sehr viel und der politische Wille, das weiterzuführen, ist sehr groß. Die Frage ist nur, was ist die EU, was heißt das, welchen Auftrag hat die EU, und da verändert sich viel. Und ich habe ja ein Interview mal gemacht mit Viktor Orban und Alice Weidel in Budapest, und dort haben die beiden ganz klar gesagt, und auch Orban hat gesagt, die EU muss reformiert werden durch die Mitgliedstaaten. Und wenn Brüssel da mitmacht, wunderbar, und wenn Brüssel nicht mitmacht, dann reformieren wir halt ohne, und wenn es sein muss, auch gegen Brüssel. Also hier merkt man das Ende der Fahnenstange. Es geht nicht. Die EU erlebt ein Rendezvous mit der Wirklichkeit. Und die Politik, die man da gepredigt hat in den letzten Jahren, ist nicht wirklichkeitstauglich. Ich bin kein Freund, der eine Champagnerflasche aufmacht, wenn die EU zusammenbricht. Ich sage, es fehlen im Moment die starken Politiker in Deutschland und Frankreich, weil die sind die, die eigentlich die EU ziehen. Und wir haben heute die Impulse aus Osteuropa. Das sind glühende EU-Verfechter. Viktor Orban ist ein EU-Fan, absoluter EU-Turbo. Aber er sagt einfach, diese EU hat keine Zukunft. Also ich sage, meines Erachtens, mein Gefühl, ich bin ja immer Optimist, ich glaube, endlich, zum Glück, kommt diese Diskussion, und ich habe keinen Zweifel daran, dass diese Kräfte, die jetzt allmählich nach vorne kommen, dass die diese EU wieder auf eine Schiene bringen können, die einfach vernünftiger ist als heute. Ist das einfach? Ist das ein Grund für die Schweiz, dann da mitzumachen? Nein, wir Schweizer müssen weltoffen bleiben, aber so wie die EU heute läuft, keine Zukunft.
Okay, danke.
Danke Ihnen, merci vielmals. Jetzt Jutta in Lippe in Nordrhein-Westfalen, NRW. Was muss ich?
Okay.
Ah, Entschuldigung, ja, wir haben noch eine, ist noch irgendein Knopfdruck. Jetzt ist da, jetzt hat es geklappt. Danke vielmals, und jetzt sind wir bei Jutta.
Grüezi. Ja, grüezi, Herr Köppel, ich freue mich sehr. Ich hätte zunächst eine kleine Anregung und dann die Frage. Die Anregung bezieht sich auf die Themenvielfalt in Ihrer Sendung. Ich sehe ja die Fahnen im Hintergrund. Wenn Sie auch in der internationalen Ausgabe immer mal eine Information über die Schweiz auch bringen würden, wäre das für uns in Deutschland, glaube ich, auch ganz interessant. Mhm. Denn dass wir jeweils die Schweizer Ausgabe auch noch mal hören, ist wahrscheinlich ein bisschen lang. Das wäre so eine Anregung. Österreich haben Sie ja immer mal dabei.
Ja, aber auch fast eigentlich ein bisschen zu wenig, muss ich sagen.
Ja, ja.
Weil mir in Österreich fallen mir einfach weniger Missstände auf als in Deutschland, ehrlich gesagt. Habe das Gefühl, den Österreicher, das ist wie die Schweizer. Bei uns geht zwar auch alles den Bach runter, aber irgendwie noch etwas vernünftiger als zum Teil.
Ja, ich dachte halt, weil Sie zwei Ausgaben machen, haben Sie dieses nicht im Blick, und das wollte ich einfach mal anregen, ob Sie das interessant finden.
Ja, kann man machen. Ich versuche natürlich dann immer etwas, ich sage mal, was ist eigentlich der Sinn dieser Sendung? Oder der Sinn der Sendung ist ja, dass Sie nicht Zeitung lesen müssen. Dass ich den Leuten, das war eigentlich der Grund, die das lästig finden, so Zeitung zu lesen, trägst du ihnen das einfach vor aus deiner Sicht? Vielleicht inspirierst du sie auch, dann selber das noch nachzulesen, um zu prüfen, ob ich da nicht einen völligen Unsinn erzähle. Aber ich versuche natürlich in Deutschland so etwas die Themenkonjunktur abzubilden in ihren Zeitungen, in ihrer Öffentlichkeit. Spiegle das natürlich in meinem Blick, aber ich mache schon manchmal diese Querverweise. Aber ich nehme das gerne auf und kann das ein bisschen häufiger machen, auch etwas diesen schweizerischen Themenresonanzraum da noch hineinspielen, dosiert.
Ja, meine Frage lautet, ich erläutere das gleich noch ein bisschen, was fasziniert Sie an Afghanistan? Und zwar hat es den Hintergrund, ich selber war mal in den 70er Jahren für Afghanistan sehr interessiert, bin aber nie dort gewesen. Dann kamen diese vielen Kriegsjahre, es war ja furchtbar, und mein Leben nahm auch ganz andere Wendungen. Und als ich jetzt Ihre zahlreichen Dailies aus Afghanistan verfolgt habe und Sie dann auch an einer Raststätte über Land Pause machten und sich verpflegten. Und dann sah man ganz konkret, wie da die Familien am Feuer saßen und wie oben sich die Herrenrunde sammelte und ihr Ruhen der Glieder auf den Sitzkissen praktizierten. Sie schmunzeln schon. Da fühlte ich mich schlagartig an Karl May erinnert. Durchs wilde Kurdistan, nur jetzt durchs wilde Afghanistan.
Absolut. Ich habe in meinem ersten Bericht geschrieben, das sei ja oberpeinlich, oder? Der Schweizer, der eingebildete Karaben Nemsi Effendi, der mit seinem Fotografen, dem Haji Halef Omar, jetzt da plötzlich ins wilde Nuristan oder Afghanistan aufbricht, das könne ja dann auch leicht vom Erhabenen ins Lächerliche hineinkippen.
Ja.
Also dieses Risiko war ich mir bewusst.
Aber also, ich habe das erst gestern Abend gelesen, Ihre Reportage. Ja,
jetzt kommt die zweite Teil. Der ist also, ich würde sagen, der erste war schon gut, aber der zweite, also bin ich gespannt auf Ihr Urteil.
Ja, da freue ich mich drauf.
Bin richtig stolz drauf.
Nein, aber ich dachte, Karl May ist so jemand auch gewesen, da wird er unterschätzt, der fremde Länder unvoreingenommen kennenlernen wollte. Eben. Und diese Unvoreingenommenheit sehe ich bei Ihnen so. Und irgendwas muss Sie an diesem Land ja auch faszinieren. Ja, also
ich meine, Afghanistan begleitet mich natürlich journalistisch schon sehr lange, weil ich war, als ich Chefredakteur war in einer anderen Publikation, hat einer meiner Mitarbeiter, der war oft in Afghanistan, auch in der Weltwoche, Kollegen von mir, die waren oft dort während dieser Kriegszeiten. Und einer hat sogar noch den Ahmed Shah Massoud interviewt, 2 Wochen bevor er selber in die Luft gesprengt wurde. Dieser Kriegsherr der Nordallianz im Panjshirtal, wo ich auch war, bei den Leuten, die dann Massouds Sohn besiegt haben. Hochinteressant. Ist natürlich ein Land, das irgendwo auch eine legendäre Reputation hat. Das kommt natürlich noch aus der britischen Zeit. Da gibt es Filme. John Huston, The Man Who Would Be King, nach der Kurzgeschichte von Rudyard Kipling, diese sagenumwobenen Afghanen, diese Bartmänner aus den Tausenden von Bergtälern, die schon Alexander dem Großen die Hölle heiß gemacht haben und die Briten besiegt haben, die Russen zum Teufel gejagt haben und jetzt auch die Amerikaner besiegt haben. Ein Land, das natürlich durch die Migration bei uns jetzt auch immer wieder involviert ist in schreckliche Gräuelmeldungen bezüglich Straftaten mit afghanischer Beteiligung, dann diese Taliban, sozusagen ein Auswurf der islamistischen Finsternis mit Frauen, schlimm oder mittelalterlich, das sind so diese Bilder, die kursieren. Und ich bin einfach der Auffassung, die Welt ist heute, die Welt ist einfach anders, als man sich das gerne vorstellt. Und auch das, was wir überhaupt nicht verstehen oder was wir zu verstehen glauben, das muss man heute wieder anschauen. Und wir müssen uns vielleicht von der Idee verabschieden, dass mit unseren Maßstäben alles letztinstanzlich beurteilt werden können. Das heißt nicht, dass wir uns das zu eigen machen sollen oder gut finden sollen, aber ein bisschen mehr den Respekt. Und das ist für mich das große Thema heute. Die Arroganz, wir da im sogenannten Westen in Europa, die nichts mehr auf die Reihe kriegen oder nicht mehr so viel, aber der ganzen Welt da Vorschriften machen. Und wir wissen ja bestens Bescheid, sind absolut sicher, alles zu wissen. Diese Haltung möchte ich mit der Weltwoche etwas durchbrechen. Und das freut mich natürlich, wenn Sie sagen, Karl May, da müssen wir mal eine große Karl May-Story bringen. Völkerverständigung mit Karl May. Quasi bevor man mal etwas verurteilt, versucht man es mal zu verstehen und zu erkunden und die Faszination zu spüren. Für mich ist vieles sehr fremd in Afghanistan. Und ich habe einfach eine große Bewunderung jetzt für die Leute, wie sie da ihr Dasein fristen. Und klar, ich aber auch etwas, immer die Neigung, du gehst zu den Verfemten und Verdammten. Und manchmal bin ich auch etwas der Pflichtverteidiger der Verfemten und Verdammten. Die anderen verdammen ja dann wieder, da kann man dann nur das lesen. Also das ist vielleicht etwas der Ansatz, Völkerverständigung. Und, ich gebe es zu, auch vielleicht ein subjektives Motiv. Ich habe gedacht, jetzt reicht es dann auch mal mit Russland, Ukraine, Schweiz, Europäische Union, Deutschland, Innenpolitik, da ist ja die Stimmung sowieso gleich im Keller, wenn man Deutschland sagt. Jetzt gehst du mal irgendwo hin, was niemand erwartet, dass du da hingehst. Hätte ich jetzt diese Kontakte nicht gehabt, diese Zufallsbekanntschaft, die mir da den Flor ins Ohr gesetzt hat, wäre ich vielleicht nicht gegangen. Mhm. Aber so bin ich jetzt gegangen und ich muss sagen, beeindruckt. Ich kann nicht mit abschließend und so, ich wisse jetzt Bescheid, überhaupt nicht, ich weiß ich weiß, dass ich nichts weiß oder wenig weiß, aber das ist besser, als wenn man sich einbildet, alles zu wissen. Also das ist für mich, wir kommen ins Zeitalter der Völkerverständigung. Wir kommen zurück ins Zeitalter des Verstehens, der Diplomatie, wo es Konflikte gibt, klar, wie den Ukraine-Konflikt. Da muss man versuchen, diese Konflikte beizulegen. Und die Differenzen zwischen den Ländern, die es gibt, wir müssen wieder die Bereitschaft haben, das zu akzeptieren, dass es andere Länder und andere Sitten gibt. Und manches, vieles mag uns nicht gefallen, aber einiges gefällt uns. Und wir müssen mal aufhören, alles immer in dieser Tag- und Nachtschablone, in diesem Schwarz-Weiß. Das ist ja unerträglich. Das ist auch uneuropäisch. Das ist gar nicht der Ansatz. Das hat doch nichts mit unserem... Das ist der absolute... Das ist Taliban. Was wir damit... Das ist so die Taliban, die Talibanisierung Europas, oder? Von unseren Köpfen, indem wir da alle laufenden Dinge hineinproduzieren. Also das... In aller Länge, ich verliere mich da in meinen Ausschweifungen, verzeihen Sie.
Also mit Ihrer Unvoreingenommenheit leisten Sie Pionierarbeit. Großen Respekt.
Ja, so danke. Ich bin natürlich auch voreingenommen, aber ich versuche mir diese Voreingenommenheit dann wieder bewusst zu machen. Aber eben, vielen, vielen herzlichen Dank. Das freut mich extrem, dass Sie das so sehen. Und jetzt sind wir bei Boris im hohen Norden in Kiel. Lieber Boris, ich begrüße Sie herzlich. Und Kiel ist natürlich auch ein interessantes Pflaster.
Erstmal einen schönen guten Abend und schöne vorweihnachtliche Grüße aus dem hohen Norden, Herr Köppel.
Wünsche ich Ihnen auch.
Dankeschön. Ich habe eine Frage und zwar wie folgt. Sie haben ja jetzt schon mit vielen politischen Schwergewichten in Anführungsstrichen zu tun gehabt, sind ins Gespräch gegangen. Mich würde interessieren, ist von Seiten der Weltwoche her schon mal irgendein Versuch gestartet worden, nach Amerika in Richtung Donald Trump etwas möglich zu machen, mit ihm zu sprechen? Und wenn Sie es schaffen, mit ihm ein Interview zu bekommen, welche Frage würde Ihnen am meisten unter den Nägeln brennen, ohne Gefahr zu laufen, dass Sie wieder aus dem Weißen Haus fliegen?
Ja, interessant. Ja, Trump sind wir natürlich schon lange dran. Ja, klar. Müsste man vielleicht wieder ein bisschen intensivieren da, diese Anstrengungen. Wäre spannend. Was wäre meine Frage an ihn? Ich würde ihn fragen, was er glaubt, in welche Richtung bewegt sich die Welt. Ich würde ihn fragen, wofür steht Amerika? Ich würde fragen, wie stellt er sich das Verhältnis zu Russland und China vor? Und ich würde ihn fragen, und bringen Sie mir zum Schluss noch ein paar Good News über Europa. Wo ist der Lichtblick in Europa aus Sicht des amerikanischen Präsidenten? Und eine letzte Frage wäre ich mal, Herr Trump, Sie sind ja ein Practical Genius, oder wie Sie das mal formuliert haben, Sie sind ja ein Genie, das sich nie irrt, nie einen Fehler gemacht hat und Sie sind sozusagen mit dem Erfolg schon bei der Geburt auf die Welt gekommen. Das sehen wir alles. Sie sind vermutlich das größte je gelebt habende Individuum im Universum. Aber ungeachtet all dessen, wo haben Sie sich eigentlich mal geirrt? Was ist Ihr größter Fehler? Das würde ich immer versucht zu fragen. Aber ich glaube, so eine Frage müsste man eben auf so einer gewaltigen, mit so einer gewaltigen Parfümwolke, müsste man das einfliegen. Was würden Sie ihn fragen?
Also mich würde natürlich interessieren, ob er denn wirklich, wie es durch die Medien ging, mit dem Gedanken spielt, eine dritte Amtszeit vielleicht zu vollziehen, mit welchen Mitteln rechtlich auch immer. Aber dann wäre ich wahrscheinlich schneller wieder draußen, wie ich hineingekommen wäre im Weißen Haus. Aber das würde mich tatsächlich interessieren.
Da glaube ich nicht, dass er sie rausschmeißen würde. Sie würde ihn fragen. Ich meine, das hat es ja schon mal gegeben, oder? Dass da Franklin Roosevelt, der war ja, glaube ich, auch drei Amtszeiten oder was. Das haben sie dann nachher beschränkt. Was würde er machen? Ja, das würde ich ihn fragen. Absolut. Ich glaube nicht, dass er sie dann rausschmeißt. Ist interessant. Also denke darüber nach, was sie da bringen. Müssen wir nochmal. Aber es ist gut, dass Sie das erwähnen. Wir sollten uns da wieder ein bisschen reinklemmen, weil ich, ich muss ehrlich sagen, ich war ja auch ein Trump-Versteher der allerersten Minute. Ich kann mich erinnern, 2016, als diese Wahlen waren, ich hätte nie gedacht, dass er gewählt wird. Dann war er bei mir im Büro und ich habe mich darauf eingestellt, ja, ja, das geht nicht. Und ich habe Fox TV geschaut, oder? Waren da die Star-Moderatoren schon im Pyjama und in der Strickjacke. Ja, heute passiert nichts, die Hillary Clinton wird es machen und wir sehen da keine Gegenbewegung. Und plötzlich am Morgen, was du an den Gesichtern gesehen bei uns im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, das waren also die haben gesprochen, als würde sie ihre eigenen Todesurteile verlesen. Trump gewinnt. Und dann muss ich ehrlich sagen, dann hatte ich so ein spontanes Euphoriegefühl. Wie wenn mein Eishockey-Team im Zürcher Derby den ZSC schlägt, ich komme aus Kloten, habe ich gedacht, so im Ding, und das ist ja das Größte. Und da habe ich gemerkt, das hat mich jetzt richtig gefreut, dass all diese Schlechtredner hier auf dem falschen Fuß erwischt wurden. Was nicht heißt, dass ich alles gut finde an Trump. Also da war ich von Anfang an dabei, wurde dann heftig kritisiert. Also eigentlich müssten wir dieses Interview machen. Lieber Boris, ich danke Ihnen und wünsche auch nur das Allerbeste für die Adventszeit. Ihnen allen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, die Sendezeit ist fast Gottschalk-mäßig überzogen worden, aber natürlich bin ich kein Gottschalk, ich habe natürlich nicht diesen Schalk und diese göttliche Moderatorengabe, aber vielen, vielen Dank, dass Sie dabei waren, dass Sie uns über das ganze Jahr so treu gefolgt sind, dass Sie uns anfeuern mit Kritik, mit Anregungen, dass Sie hier dabei sind. Wir hatten eine super Einschaltquote jetzt heute, sagen mir die Kollegen. Toll, auch durch meine nicht enden wollenden Monologe hat man sich nicht abschrecken lassen. Vielen Dank. Und zum Abschluss nochmal ein riesiges Merci an unseren Partner, an unseren Sponsor, der Firma BB Wertmetall mit dem S Deposito. Und für alle, die sich mit der Frage von Silber beschäftigen und der sicheren Silber- und Vermögensanlage, s-deposito.ch, s-deposito.ch. Jetzt am Ende die Weltwoche. Sie können sich freuen, eine interessante Ausgabe für Schweizer, Deutsche, Österreicher, für alle, die gerne lesen und sich gerne informieren, die andere Sicht. Merci vielmal, alles Gute, einen schönen Abend, eine schöne Zeit. Genießen Sie den Advent. Ich freue mich aufs Wiedersehen, spätestens im neuen Jahr.